Auch für diesen Tag sind wir dem Herrn dankbar und wissen, dass er uns segnen wird, schon gesegnet hat durch sein teures und heiliges Wort. Wie wir oft gesagt haben, Menschenworte mögen herunterreißen, entmutigen und manches andere auslösen. Aber Gottes Wort hat immer, trotz aller Strenge, etwas Erbauliches, Tröstendes, etwas in sich, das Menschenwort einfach nicht in sich haben kann. Und wir kommen ja zusammen, um das kostbare Gotteswort zu hören. Und eben aus diesem Worte, das ja Geist und Leben ist, göttliches Leben zu empfangen, in den Willen Gottes eingeführt zu werden und in unserem Glauben gestärkt zu werden. Jedes Mal, ganz gleich, wo wir aufschlagen oder lesen mögen, der Herr spricht zu uns. Und es gibt eine Stelle, die lautet, selbst auf dem Wege deiner Gerichte harren wir dein, o Herr. Denn Gott ist trotz allem seiner Barmherzigkeit, die er gedenkt und die er walten lässt, überall denen, die zu ihm kommen und Zuflucht bei ihm suchen und bei ihm finden. Beides. Nicht nur suchen, sondern auch finden. Nicht nur anklopfen, sondern es wird aufgetan. Und unser Gott lässt uns nicht lange klopfen. Er weiß, wie wir es meinen, er kennt unser Herz und unser Verlangen zu ihm. Wir haben bereits ein ganz ernstes Wort gehört, das vorgelesen wurde. Nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, werden in das Reich Gottes eingehen. Wer sagt heute nicht Herr? Vom ersten bis zum letzten. Und ich habe irgendwo von jemandem gehört, die Person hatte einen Fernsehapparat, die meisten Gläubigen haben keinen, aber die es noch nötig haben, sich fortbilden zu müssen, die haben einen, wie dem auch sei. In jedem Fall ist ein Friedensgottesdienst da gezeigt worden, an dem Moslems, Katholiken und Protestanten teilgenommen haben. Und am Ende ist dann das Abendmahl gefeiert worden. Wenn man darüber nachdenkt, dass Menschen von dem, was Gott eigentlich will und vorhat, gar keine Ahnung haben. Und dass sie trotzdem nach außen hin meinen, dem Herrn noch einen Dienst zu erweisen. Nicht alle, die Herr, Herr sagen, werden in das Reich Gottes eingehen, sondern die den Willen des himmlischen Vaters tun. Und unser Herr ist ja gekommen und sagte, ich bin nicht gekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und dasselbe trifft auf alle zu, die in die Nachfolge des Herrn getreten sind. Wir sind nicht hier, um den Willen eines Menschen, einer Religionsgemeinschaft, eine Denomination zu tun, sondern so wir aus Gott geboren sind und zu Söhnen und Töchtern Gottes wurden, gibt es nur eins. Wir sind hier, um deinen Willen zu tun, o Gott. Und deshalb steht hier geschrieben, nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, sondern die den Willen meines himmlischen Vaters tun. Ehe man diesen Willen Gottes tun kann, muss man ihn gehört, muss man damit vertraut gemacht worden sein. Man muss doch erst mal wissen, was Gott überhaupt will. Und damit sind wir schon bei dem Kern der göttlichen Verkündigung. Wir haben nicht Menschenwort und Menschendeutungen gehört, sondern Gottes Wort. Und in diesem Gotteswort ist der Wille Gottes ausgedrückt worden. Wenn dann am Schluss des 7. Kapitels, es ist ja das Ende der Bergpredigt, wenn dann gesagt wird, er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hatte, ganz anders als ihre Schriftgelehrten. Er lehrte aus göttlicher Vollmacht heraus. Seine Worte waren so wahrhaftig wie er selber, so gewiss, so zutreffend, da war nichts leer, sondern alles war voll. Aber auch das ging mir zu Herzen, was hier von Vers 24 geschrieben steht. Darum wird jeder, der diese meine Worte hört und nach ihnen tut. Das ist, worauf das Gewicht gelegt worden ist. Und nach ihnen tut, sie nicht deutet, sondern erfüllt, tut, was der Herr gesagt hat. Der wird einem klugen Manne gleichen, der sein Haus auf Felsengrund gebaut hat. Der Tag und die Stunde wird ja kommen, wo die Gerichte Gottes wie ein Unwetter, wie eine Katastrophe über die Menschheit kommen werden. Aber alle, die wirklich Gott von Herzen vertraut, die auf ihn und sein Wort gebaut, darauf gegründet, in ihm gefestigt worden sind, sie werden stehen bleiben, trotz aller Stürme, die da brausen, und allen Unwetters, das über uns herziehen mag. Wir haben es ja festgestellt im Irdischen, dass selbst schlimmste Unwetter einen Anfang und ein Ende haben. Verwüstung bleibt sehr oft zurück, aber alles, was festgebaut war, bleibt ja bestehen. Wenn man zum Beispiel von einem Orkan hört, der durch die Vereinigten Staaten gebraust ist, mit irgendeiner Windgeschwindigkeit, die mag die gleiche in Indien sein. Und in Amerika sind die Häuser festgebaut, dann sind vielleicht 2 oder 3 umgekippt und in Indien sind 2.000, 3.000 nicht nur umgefallen, sondern vom Winde mitgerissen worden, weil sie überhaupt kein Fundament haben und Provisorium waren. Ein besseres Beispiel kann ich im Moment nicht geben, weil ich ja beide Länder einigermaßen gut kenne. Und so ist das geistlich übertragen auch. Wenn Menschen nicht richtig gebaut haben, kein Fundament gelegt haben, von dem Paulus in 1. Korinther 3, Vers 10 sagt, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der schon gelegt worden ist. Und jeder sehe wohl zu, wie er darauf weiterbaue. Es muss schon eine gute Verankerung, es muss der Bau mit dem Fundament verbunden werden, so dass eins von dem anderen untrennbar ist. Und dazu dient ja die Verkündigung des Wortes Gottes auch in diesen Tagen. Ich musste darüber nachdenken, dass Menschen sich in so vielen Lehren erschöpfen möchten. Und wenn ich dann dem Gedanken Raum gebe, dass Paulus schon damals in Apostelgeschichte 20 etwa von Vers 26 schreiben konnte, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Es fehlte schon damals nichts. Und wir werden feststellen, auch jetzt anhand des Rundbriefes, dass der Herr Gnade geschenkt hat, dass alles biblisch eingeordnet wurde. Denkt darüber nach, wie Bruder Branham die ersten 6 Siegel zum Beispiel in Matthäus 24 so genau eingeordnet hat. Er hat sie nicht in einen luftleeren Raum gestellt. Er hat sie in das schon bestehende Wort Gottes eingeordnet. Da hat er sie eingefügt, wo sie hingehören. Er war uns das Vorbild für diese Zeit, alles biblisch einzuordnen. Und dann wissen wir automatisch, dass es stimmt. Nicht, weil wir es getan haben, sondern weil Gott es so gefügt und geordnet hat. Und alles, was Gott tut, was er sagt, das stimmt immer. Darauf können wir uns verlassen. Bei Gott gibt es keine Ungereimtheiten. Bei Gott ist alles immer zur rechten Zeit, in der rechten Art und auch auf dem rechten Platz. Und wenn wir auch noch unseren rechten Platz finden und der Herr uns noch mit einordnen kann, ja, dann ist alles wiederhergestellt und die Botschaft Gottes für diese Zeit hat nur dann Sinn und Zweck gehabt, wenn wir diese göttliche Wiederherstellung, diese göttliche Ordnung nicht nur erkannt oder von ihr gehört haben, sondern selber in diese göttliche Ordnung hineingefügt worden sind. Und das ist Sinn und Zweck der Endzeitbotschaft gewesen. Es ist auch schon von dem Geist Gottes, von dem Heiligen Geist etwas gesagt worden. Und da möchte ich 2 Verse zum Teil lesen. Aus Jesaja Kapitel 48. Jesaja Kapitel 48. Ich wollte eigentlich nur den letzten Teil von Vers 16 lesen, aber mir fiel auch der erste Teil von Vers 14 auf. Hier steht, versammelt euch alle und hört. Versammelt euch alle und hört. Die meisten kommen ja zusammen, um zu reden. Und jeder weiß mehr als der andere. und jeder hat mehr Recht als der andere. Bei Gott haben wir uns zu versammeln und zu hören. In Vers 16, letzter Teil, steht dann: Jetzt aber hat Gott, der Herr, mich gesandt und seinen Geist. Gott sendet immer beides. Er sendet seine Knechte und Propheten mit seinem Wort, und er sendet seinen Geist, der das Wort begleitet. Es heißt hier ja vorher: Tretet heran zu mir, vernehmt dieses: Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet, nein, seit der Zeit, wo es vor sich geht, bin ich dabei gewesen. Unser Gott tut beides. Er lässt das Wort ergehen und er wacht darüber, damit es sich erfülle, und er ist immer dabei. Wenn er nicht mit uns wäre, dann brauchten wir gar nicht zusammenzukommen. Von gestern Abend möchte ich noch kurz etwas sagen, ehe wir zu Matthäus Evangelium zurückgehen. In Psalm 105 war mir eigentlich aufgefallen, was ich nicht noch betont habe. In Vers 7, hier steht: Er, der Herr, ist unser Gott. Über die ganze Erde ergehen seine Gerichte. Er gedenkt seines Bundes auf ewig, des Wortes, das er geboten auf 1000 Geschlechter, des Bundes, den er mit Abraham geschlossen, des Eides, den er Isaak geschworen, den er für Jakob als Satzung bestätigt hat und für Israel als ewigen Bund. Ich habe auf dem Wege von Madras nach Neu-Delhi einen Mann rechts neben mir sitzen gehabt, einen Hindu, und ich sprach mit ihm über das Wort Gottes und über Gott. Und ihr könnt euch ja kaum vorstellen, es gibt in Indien für jeden Bewohner zwei Götter. Nicht nur einen, sondern zwei. Das ganze Land ist voll von Götzen, Bildern und voll von Göttern, wie sie von ihnen selber genannt werden. Das eine ist der schlafende Gott, das andere der träumende Gott. Und was das alles gibt, ist für uns alle undenkbar, unfassbar. Und wenn man diese Gestalten ansieht, dann kann es einem wirklich übel werden. Und ich fragte diesen Mann, warum er denn nicht schlicht und einfach an diesen einen einzigen Gott glauben kann, der ja doch alles geschaffen hat und der alles erhält, und warum er denn nun an mehrere Götter oder an die Götzen glauben muss. Und er sagt einfach: Weißt du, es ist so, die Götter haben dafür gesorgt, dass es meinem Großvater gut ging, und er hat schon Geld verdient und Anwesen kaufen können. Und meinem Vater ging es ebenfalls gut, weil er diesen selben Göttern gedient hat, und er hat es noch zu mehr gebracht. Und auch mir geht es gut. Ich habe ihm gesagt: Hör mal, werter Freund, deinem Großvater und deinem Vater und dir geht es gut. Nicht, weil ihr einen toten Gegenstand irgendwie anbetet oder ihm huldigt, sondern weil ihr eure Hände bewegt habt und weil ihr gearbeitet habt. Deshalb ging es euch vielleicht besser, wie manchen von diesen anderen. Und ich habe ihm nur einen Vorschlag gemacht. Ich sage, ich bin genau im Gegensatz zu dem, was du bist. Ich bete nicht das an, was Menschen gemacht haben, sondern ich bete den an, der die Menschen gemacht hat. Und es ging ihm irgendwie zu Herzen. Wir hatten ein weiteres Gespräch und ich konnte ihm noch einiges sagen. Aber es ist einfach unfassbar. Und dann kamen wir auch auf das Volk Israel zu sprechen. Und er sagte einiges und ich musste ihm etwas sagen. Ich sage, die Existenz Gottes und die Existenz Israel gehören zusammen. Denn Gott hat geschworen, wenn ich dieses Volkes vergesse, dann werden die Ordnungen des Himmels und der Erde aufhören. Gott schwur bei sich selber. Er hat das Volk durch Abraham, Isaak und Jakob erwählt und dabei bleibt es. Da kann noch irgendjemand sagen, aber auch das und das haben sie nicht recht getan. Das hat Gott alles im Voraus mit einkalkuliert bei dem Volke Israel und auch bei der Gemeinde des Neuen Testaments. Gott hat den Bund ja nicht aufgrund von Bedingungen gemacht. Und das hat Bruder Brenhem in einer solch wunderbaren Weise betont. Als der Herr den Bund mit Abraham schloss, hat er nicht gesagt, du tust das und ich tue dann das. Das ist von diesem abhängig, sondern einen, ich möchte es mal so sagen, einseitigen, von sich für Abraham und seine Nachkommenschaft festgelegten Bund. Und alle, die darin eingeschlossen sind, an denen erfüllen sich die Worte des Bundes. Genauso ist es ja im Neuen Testament. Hat der Herr dich und mich fragen können, ob wir in seinen Bund mit einwilligen, ob wir Ja dazu sagen? Hat er nicht in seiner unaussprechlichen Gnade einen Bund mit uns geschlossen am Kreuz auf Golgatha? Soll es ihn gereuen, diesen Bund geschlossen zu haben, auch wenn wir halsstarrig und ungehorsam und alles Mögliche wären? Es wird Gott nicht gereuen, diesen Bund mit uns geschlossen zu haben. Im Gegenteil, er ruft uns ja zu, versammle mir das Volk, mit dem ich den Bund geschlossen habe beim Opfer. Irdisch waren wir noch nicht dabei, geistlich gesehen waren wir schon in Christus. Und somit hat Gott auch mit uns, mit dir und mit mir auf Golgatha einen Vertrag, einen Bund geschlossen. Und das ist ein ewiger Bund, nicht abhängig von Werken der Gerechtigkeit, die wir unsererseits täten, sondern von dem, der diesen Bund mit uns aus Gnaden geschlossen hat. Wir sehen es doch an dem Volke Israel. Mose hat schon im 5. Buch Mose angekündigt, dass Israel um des Ungehorsams willen unter alle Völker zerstreut werden wird, aber am Ende der Tage gesammelt. Und mögen mehr als 2000 oder 2500 Jahre vergangen sein. Bei Gott ist das eine sehr kurze Zeit, denn Gott ist ja von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir sehen nach all diesen Jahren, die göttliche Tatsache, dass sein Reden, sein Wort, sein Wille, alles ist vorhanden. Wir können es mit eigenen Augen sehen. Dafür sind wir Gott dankbar. Auch die Gemeinde ist ein fester Bestandteil des Heilsplanes unseres Gottes. Irdisch sind ja alle Dinge so gefügt worden. Manchmal könnten wir sagen, Menschen hatten ihre Hand auch im Spiel. Das ist nur rein äußerlich der Fall. Gott hat ja Werkzeuge, er hatte Propheten, er hatte Apostel, er hatte Kyros, der zum Beispiel damals den Erlass geben musste, dass der Tempel gebaut werden sollte, also wieder erbaut werden sollte. Er hat die Herzen der Menschen lenken können wie Wasserbäche. Und da mag es sein, dass irgendjemand einfach sagt, ja, der Staat Israel, der ist einfach durch Churchill damals ausgerufen oder in irgendeiner Weise ins Dasein gerufen worden. Vielleicht äußerlich, aber von Gott aus gesehen war die Zeit erfüllt. Und es musste ein britisches Imperium geben, das fast über die ganze Welt zerstreut war oder verteilt war. Und heute kann man auf der ganzen Welt in der englischen Sprache das Wort Gottes verkündigen. Nur weil dieses Land einmal ein Weltreich war und diese Sprache überall hinkam und die Missionare seit den Tagen Wesleys auch in alle Welt gegangen sind. Gott hat doch alles so geordnet, wie es sein soll. In dem primitivsten Land, sagen wir Indien, ob es das ist oder nicht, weiß ich nicht, aber gut die Hälfte spricht Englisch. Und so kann man den Leuten in dieser Zeit das Wort Gottes bringen. Und der Herr hat sogar den letzten Botschafter dazu gebraucht, um in dieser Sprache die Botschaft Gottes zu bringen, die dann ja in alle anderen Sprachen auch übersetzt und verbreitet werden kann. Wir haben nur eins zu registrieren und zu sagen, Herr, du hast alles wunderbar gefügt und geführt. Ihr mögt das hier vielleicht nicht so sehr zu schätzen wissen, aber versetzt euch in meine Lage ganz gleich, ob ich nach Kairo komme, ob ich nach Jordanien komme, wohin ich komme. Überall sind Menschen, die Englisch sprechen, eben deshalb, weil es eine solche Ära gegeben hat. Wir sind Gott dankbar dafür, dass wir diese Möglichkeit haben, all diesen Völkern das Wort, das letzte Reden Gottes zu bringen. Hier in diesen Worten, gerade in Psalm 105 und dann auch mit 106 kommt ja das vierte Buch der Psalmen zum Abschluss, so wie die Bücher Mose, so sind ja auch die Psalmen in fünf Bücher geordnet worden. Mit 107 beginnt ja das fünfte, das letzte Buch. Hier ist mir etwas aufgefallen in Psalm 106, Vers 12 und 13. Da steht, da glaubten sie an seine Worte, besangen seinen Ruhm, doch schnell vergaßen sie seine Taten und warteten seinen Ratschluss nicht ab. Wer kann ausschöpfen, was diese beiden Verse in sich bergen? Da glaubten sie an seine Worte, besangen seinen Ruhm. Und im nächsten Vers steht, doch schnell vergaßen sie seine Taten und warteten seinen Ratschluss nicht ab. Es kommt darauf an, dass wir warten können, solange wie Gott wartet. Und dass wir reden, wenn er redet, schweigen, wenn er schweigt, uns erheben, wenn er sich erhebt, aber stille bleiben, wenn er stille ist. Es sind Menschen, die den Ratschluss Gottes nicht abwarten können. Aber lasst mich heute in aller Demut, aber trotzdem mit der endgültigen Gewissheit vor Gott sagen, alle, die in den Ratschluss Gottes selber mit eingefügt worden sind, haben keine andere Wahl, als diesen göttlichen Ratschluss abzuwarten, weil sie ein fester Bestandteil dieses göttlichen Ratschlusses geworden sind. Wir sind ja nicht nur Menschen, die von einem Heilsplan Gottes und von einer Gnade, von einer Vergebung, vom ewigen Leben und von all diesen Dingen sprechen, sondern Menschen, wie ich von Herzen glaube, an denen ja all diese Dinge Realität geworden sind. Wir predigen doch nicht nur die Gnade, wir haben sie empfangen. Wir verkündigen doch nicht nur das ewig gültige Evangelium, wir haben es aufgenommen. Wir sind doch ein Bestandteil des Wortes Gottes, ein Bestandteil des Reiches Gottes geworden. Und weil dem so ist, können wir seinen Ratschluss abwarten. Gern wollen wir zugeben, dass es uns angenehmer gewesen wäre, wenn Gott die Dinge zügiger hintereinander erfüllt hätte. Und noch lieber wäre es mir, wenn wir schon alles hinter uns gebracht hätten und beim Herrn wären. Und dort in der Herrlichkeit sein dürften. Ja, wenn der Herr mich fragen würde, wie lange möchtest du noch auf Erden bleiben? Ich wollte was anderes sagen, aber ich muss mich da korrigieren. Ich würde trotzdem sagen, so lange, bis es dir gefällt, mich heimzuholen. Ich hatte mich angeschickt zu sagen, heute kannst du mich schon holen. Aber da man ganz aufrichtig sein muss, besonders wenn man hier vorne steht, umso mehr. Nicht mein, sondern sein Wille geschehe. Und der wird geschehen. Wir haben es ja am Einleitungswort gehört. Nicht alle, die Herr, Herr sagen, sondern die den Willen Gottes tun, die werden vor Gott bestehen. Sie haben ihn und sein Wort respektiert, haben Ehrfurcht vor Gott und seinem Worte gehabt und sie werden in seine Herrlichkeit eingehen. Schnell vergaßen sie seine Taten und warteten seinen Ratschluss nicht ab. Wir wollen diesen Ratschluss Gottes abwarten. Ihr wisst ja, schon als das Volk herausgeführt und Moses auf den Berg gegangen war, konnten sie nicht einmal 40 Tage abwarten, bis er wieder herunterkäme. Und es fand sich irgendjemand, der sagte, wir wissen ja gar nicht, was aus diesem Mose geworden ist und wo er geblieben ist. Mach uns doch einen Gott, der vor uns hergeht. Und die Hand umdrehen, anstatt abzuwarten, was Gott zu sagen hat. War das goldene Kalb schon fertig, als Mose den Berg herunterstieg, hört er großen Jubel und dachte, es hört sich an wie ein mächtiger Sieg, wie ein Siegesgeschrei. Und als er näher kam, war er entsetzt und sieht da tatsächlich ein goldenes Kalb. Wer kann das begreifen? Sie warteten seinen Ratschluss nicht ab. Ihnen waren die Tage zu lang. Die Zeit dauerte ihnen zu lange. Sie mussten selber etwas tun. Wohl dem Volke Gottes, das seinen Ratschluss abwarten kann. Und wenn ihr es hören wollt, uns bleibt gar nichts anderes übrig, als in Geduld, im Glauben und im Vertrauen an sein heiliges Wort, das aus seinem Munde ergangen ist, über dem er selber wacht, dass er es erfülle. Er sendet seinen Geist, um sein Wort zu begleiten und es in denen lebendig zu machen, die sein Wort aufnehmen. In Vers 23 steht, da gedachte er, sie zu vertilgen, wenn nicht Mose, sein Auserwählter, mit Fürbitte vor ihn hingetreten wäre, um seinen Grimm vom Vernichten abzuwenden. Gott, der Herr, war sehr erzürnt über diejenigen, die seinen Ratschluss nicht abwarten konnten, die eigene Auslegungen, die eigene Dinge formten und formulierten. Im Reiche Gottes gibt es keinen Platz für Dinge, die du oder ich tun möchten. Im Reiche Gottes ist nur Platz für das, was Gott tun wird und tun möchte. Alles andere hat irgendwo anders seinen Bereich und seinen Platz. Mir kam einmal sogar der Gedanke, irgendeine Kirche oder Freikirche, alle haben ihre Berechtigung, wenn sie sich nicht auf Jesus Christus berufen würden. Wenn jede Kirche und Freikirche nur für sich selber reden würde, dann wäre die Sache noch zu ertragen. Wenn aber der Anspruch gestellt wird, Kirche oder Gemeinde Jesu Christi zu sein, ohne auf sein Wort zu hören, ohne zu tun, was er sagt, und ein eigenes Weltimperium aufgebaut wird, dann ist das nicht rechtens. Alle Dinge müssten im Grunde genommen beim Namen genannt werden. Heute wird ja alles als christlich bezeichnet. Und ich meine, die Menschen hätten ein Recht auf Aufklärung, und wir leben ja in der Zeit der Aufklärung. Sie sollten wissen, dass die Dinge, die ihnen gesagt werden, nicht mit dem Worte Gottes übereinstimmen und dass es sich deshalb nicht um die Gemeinde des Herrn dabei handeln kann. In Vers 24 steht, sodann verschmähten sie das herrliche Land und schenkten seiner Verheißung keinen Glauben, sondern murrten in ihren Zelten, gehorchten nicht der Weisung des Herrn. Ja, das war natürlich das Resultat, weil sie seinen Ratschluss nicht abwarteten, eigene Vorstellungen hatten, eigene Programme entwickelten und die Sache nach eigenem Ermessen machen wollten. Und dann heißt es hier, so dann verschmähten sie das herrliche Land. Ihre Augen waren auf das gerichtet, was sie selber taten, und nicht mehr auf das, was Gott ihnen verheißen hatte. Und genauso ist es in diesen Zeiten. Ob ihr das jetzt ganz abschätzen könnt oder nicht, aber es wiederholt sich alles ganz genau. Der Geist der Abgötterei ist in den Menschen. Und die Bibel lassen sie zugeschlagen und sagen sehr fromm, niemand hat sie ja verstanden. Das mag schon so sein. Aber wer sagt mir, dass ich sie jetzt nicht verstehe, nachdem Gott dieses Wort geoffenbart hat und erleuchtet hat? Nehmen wir an, es träfe zu. Und das können wir ja auch gerne zugeben. Unser Stolz wird uns daran ja nicht hindern können, dass wir vieles in der Heiligen Schrift nicht verstanden haben. Aber mit demütigem Herzen dürfen wir doch gemeinsam bekennen, nachdem sein Wort wirklich geoffenbart wurde, können wir verstehen, wo immer wir lesen, gehen uns doch die Augen auf und das Herz wird gefüllt. Es ist Erleuchtung, Offenbarung, Belehrung, Zurechtweisung überall, wo wir auch die Bibel aufschlagen mögen. Wenn also irgendjemand sagt, wir haben das Wort Gottes vorher nicht so verstanden, dann sage ich ja dazu. Wenn aber jemand sagt, also können wir die Bibel zulassen, dann sage ich nein, nein und nochmals nein. Denn Gott ist der Gott seines Wortes. Und er sandte einen Wortpropheten, um dieses Wort von Mose bis Offenbarung zu erleuchten und uns den ganzen Ratschluss Gottes zu vermitteln. Und wir sind bereit, diesen göttlichen Ratschluss abzuwarten. Uns nicht in irgendeine Panikstimmung hineinbringen zu lassen und hier ein goldenes Kalb oder dort einen silbernen Ochsen zu machen, sondern stille abzuwarten, bis die Stunde unseres Gottes geschlagen hat. Und dann merken wir von selber, dass wir ja, wie schon vorher gesagt wurde, ein direkter Bestandteil des göttlichen Heilsplanes in dieser Zeit sind. Das glaube ich so gewiss, wie es damals und zu allen Zeiten war. Mose ging ja nicht nur nach Ägypten, um dem Volke eine Botschaft zu bringen, sondern dass an ihnen die Verheißung erfüllt werde, die er Abraham, seinem Freunde, gegeben hatte. Und dann machte Gott mit diesem Volke Heilsgeschichte. Und dasselbe muss doch jetzt wieder sein. Es geht doch nicht nur um eine Ankündigung, die wie eine Deklaration verstanden wird, über die dann gesprochen werden kann, sondern um die Sache selber. Mose ging nach Ägypten, nicht nur um eine Botschaft der Befreiung zu bringen, sondern die Befreiung selber mitzuerleben und dafür mit Gottes Hilfe zu sorgen, dass Gottes Wort Erfüllung findet. Genauso ist es jetzt. Aber nehmt euch doch bitte, und ich will's auch, diese Worte zu Herzen. So dann verschmähten sie das herrliche Land und schenkten seiner Verheißung keinen Glauben. Ihr wisst ja, die größte Verheißung, die wir haben, ist die Wiederkunft des Herrn. Und Menschen, die sich zeitlich irgendwie festlegen, sie müssen, ob sie es zugeben oder nicht, in ihrem Glaubensleben Schiffbruch erleiden. Andern werden sie's nicht sagen, aber innerlich sind sie zerrissen, total zerrissen und desorientiert, weil sie die Hauptverheißung Gottes außer Acht gelassen haben und von dieser Hauptverheißung, nämlich von der Wiederkunft unseres geliebten Herrn und Erlösers, lesen wir die Worte, die doch aus seinem eigenen Munde kommen, dass Zeit und Stunde niemand weiß, selbst der Menschensohn nicht und auch die Engel im Himmel nicht. Also, wir sind durch die Gnade Gottes in diesen Heilsplan hineingefügt worden. Wir wollen nicht murren, nicht eigene Dinge tun, sondern das gehörte Wort in unseren Herzen bewahren. Noch schnell, Vers 32 und 33. Da erregten sie Gottes Zorn am Haderwasser, und Mose erging es übel um ihretwillen, denn weil sie dem Geiste Gottes widerstrebten, hatte er unbedacht mit seinen Lippen geredet. Auch das noch. Gott zürnt einem Mose, weil das Volk aus der göttlichen Ordnung geraten und weil er unwillig über alles geworden war. Denn der Geist Gottes in seinem Herzen legte ja Zeugnis ab, dass alles, was er dort wahrnahm, aus den Fugen geraten war und die göttliche Ordnung ist nicht mehr da gewesen. Die Verheißung wurde nicht mehr gesehen, sondern das, was sie selber taten, darauf haben sie geschaut, da haben sie ihren Tanz gemacht. Und Mose geriet um ihretwillen ein wenig außer Fassung. Er wurde unwillig, er regte sich ein bisschen auf, obwohl er der sanftmütigste Mann war, den es auf Erden gab, so steht's ja geschrieben. Und trotzdem hat er ja mit ansehen müssen, was aus dem göttlichen Auftrag, den er empfangen hatte, aus der direkten göttlichen Bestimmung, die durch seinen Dienst ihre Vollendung finden sollte, im Handumdrehen gemacht worden war. Sein Herz war zerrissen. Er stand vor dem größten Problem. Er war besser dran, als er 40 Jahre vorher die Flucht ergriffen hatte und sich in Sicherheit bringen konnte, als rein äußerlich zu dem Zeitpunkt, als nun dieses alles vor sich ging. Die Frage, die ich jetzt noch habe, ist die: Meint ihr, dass wir heute hier sind, um über Mose und über Israel zu sprechen und über das, was damals geschah? Oder haben wir begriffen, dass Gott heute mit uns über den jetzigen Zustand, über das, was jetzt vor sich geht, spricht? Haben wir das verstanden? Und wir kommen ja da wieder zu 2. Timotheus 3,16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung. Wozu sind denn all diese Dinge geschrieben worden? Nur damit wir wissen, was das Volk getan hat, oder damit wir aus all diesen Fehlern lernen, unsere Lektionen ziehen und sagen: Treuer Herr, erbarme dich unser, lass uns deinen Ratschluss abwarten Ob es 40 Tage oder 40 Jahre dauert, spielt gar keine Rolle. Herr, füge mich in deinen göttlichen Plan hinein. Lass mich zur Ruhe in dir kommen, denn du hast mich herausgerufen. Ich bin dein für Zeit und für die Ewigkeit. Damals hat all die Unruhe und das, was sie selber getan haben, dafür gesorgt, dass dann später der Zorn Gottes hereinbrach, dass sie anfingen zu murren. Es heißt, sie schenkten seiner Verheißung keinen Glauben, sondern murrten in ihren Zelten. Ist das heute anders? Die Leute schenken der göttlichen Verheißung für diese Zeit keinen Glauben. Alles ging ihnen zu langsam. Und dann bleiben sie zu Hause und murren über alles in ihren Zelten. Nein, Gott möge Menschen aus uns machen, die vor seinem Angesicht versammelt sind, die nicht murren, die seine Verheißung nicht in Frage stellen. Und lasst mich das noch betonen. Wenn Petrus in der Predigt damals direkt nach Pfingsten sagt, in Apostelgeschichte 3, 20, 21, diesen Jesus muss der Himmel aufnehmen bis zu der Zeit der Wiederherstellung und in Zeiten der Erquickung und bis Gott alles wieder so hergerichtet hat, wie er es durch den Mund seiner Knechte und Propheten gesprochen hat, dann darf ich doch mit gutem Gewissen sagen, unser Herr hat seine Wiederkunft von der Wiedererstattung aller Dinge und von der Wiederherstellung der göttlichen Ordnung in seiner Gemeinde abhängig gemacht. Ist das so oder nicht? Meint ihr, der Herr werde wiederkommen, solange alle in ihren Zelten bleiben und jeder auf seine Art murrt und dem einen passt dies nicht, dem anderen jenes nicht? Und im Grunde genommen war es nicht Mose, sondern das Volk, das den Ratschluss Gottes nicht abwarten konnte, die göttliche Ordnung nicht respektierte, der Verheißung demzufolge keinen Glauben schenkte und dann dieses große Murren in ihren Zelten veranstaltete. Und schon war der Grimm Gottes da und wollte alles vernichten. Und Mose, wie Bruder Brenim sagt, es war Christus in Mose, der Fürbitte tat, der in den Riss getreten war und sagte, o Herr, vernichte dieses Volk nicht, dass du mit hoch erhobenem Arm und mit starker Hand herausgeführt hast. Mose war eigentlich derjenige, der sich noch für alle in den Riss geworfen hat. Für alle, die sich zurückgezogen hatten, die in ihren Zelten waren, die dort gemurrt haben, grundsätzlich über alles. Und ich sage es noch einmal, dieses Wort ist ja in den Psalmen geschrieben. David lebte, wer weiß, wie lange später, als das damals schon geschehen war. Und dennoch wurde er durch den Geist Gottes geleitet. Um das alles, ob früher oder später, spielt es mal gar keine Rolle. Ich habe im Moment das auch selber nicht ganz im Griff. Aber Gott hat ja dafür gesorgt, dass alles niedergeschrieben wurde, damit wir daraus lernen sollten. Haben wir daraus gelernt? Das ist die große Frage. Haben wir aus all dem, worauf der Zorn Gottes lastete, haben wir daraus gelernt? Ich sage jetzt, wenn nicht, werden wir nicht in den Ratschluss Gottes hineingefügt werden können. Stellt euch vor, all das Murren und was immer damit zusammenhängt, all das Reden und dann in der Gegenwart Gottes, in seinem Plan, in das Land der Verheißung, in der Weise gebracht zu werden, das war undenkbar und das war unmöglich. Sie widerstrebten dem Geiste Gottes und meinten noch, im Recht zu sein. Ich habe nicht gehört, dass Aaron sich entschuldigt hätte, das goldene Kalb gemacht zu haben. Ich habe nie gelesen, dass sie irgendwie in sich gegangen wären, um zuzugeben, die Sache, die war nun einmal nicht recht. Und hier am Haderwasser, so haben wir gelesen, dann erregten sie Gottes Zorn am Haderwasser. Und Moses erging es übel um ihretwillen. Denn weil sie dem Geiste Gottes widerstrebten, hatte er unbedacht mit seinen Lippen geredet. Hier sehen wir, welche Auswirkungen auch diese Dinge auf Knechte Gottes haben können, die unter einem direkten Auftrag Gottes stehen. Es gibt niemanden, der auf dieser Erde wandelt, der nun nicht noch Mensch auch wäre und menschliche Unzulänglichkeiten registriert und wahrnimmt. Hier in Vers 45 steht, und gedachte seines Bundes ihnen zugut, fühlte Mitleid nach seiner großen Güte und ließ sie Erbarmen finden bei allen, die sie gefangen hielten. Trotzdem war das Ende wieder gut. Gottes Gnade und Gottes Erbarmen kann von uns alle nicht erfasst, nicht ganz verstanden werden. Und dennoch hat der Herr seinen Ratschluss mit seinem Volke ausgeführt. Und am Schluss steht dann etwas, das einem Gebet gleicht. O, hilf uns, Herr unser Gott, und bring uns wieder zusammen aus den Heiden, damit wir deinem Namen danken, uns glücklich preisen, deinen Ruhm zu künden. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und alles Volk sage Amen, Halleluja. Ist das nicht wunderbar, dass Gott einerseits, wie es sein Ratschluss bestimmt hatte, die Dinge fügte und führte, und dass trotzdem sein Zorn sich legte und sein Erbarmen durchbrach, er wieder gesammelt, zurückgebracht und seines Bundes, den er geschlossen hatte, gedachte. Dasselbe nehmen wir für uns und für alle unsere Brüder und für all unsere Schwestern im Glauben in Anspruch. Gott gedenkt seines Bundes, er wird verzeihen, er wird zurechtbringen, er wird fügen, er wird führen und wird alles gut machen zum Lobe und zum Preise seines heiligen Namens. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Ich weiß, dass ich aus dem Matthäus nicht gelesen habe, aber ich musste dem Herrn und der Leitung des Geistes folgen. Lasst uns stille werden vor Gott, dem Herrn, der heute vor unsere Augen gestellt hat, vielleicht wie nie zuvor, das, was jetzt vor sich geht, wie es damals geschah. Gott hat einen Plan. Er hat einen Ratschluss. Er hat seinen Willen. Er hat seine Verheißungen. Er hat auch sein Volk. Er hat auch seine Boten. Er hat alles aufeinander abgestimmt, alles wunderbar geordnet. Und er möchte, dass wir als sein Volk am Ende der Tage, wo alles drunter und drüber geht, jeder in seinem eigenen Zelt, in seiner eigenen Hütte ist und gar murrt, da möchte er sein Volk zusammenrufen, das Bundesvolk, Menschen, die trotz aller eigenen Wege und Entscheidungen, trotz allen Versagens, trotz allen Murrens, den Ruf hören, umkehren und sich einfinden, um vor dem Herrn stille zu werden. Eins ist garantiert, solange alle in ihren eigenen Zelten bleiben, werden sie ihren eigenen Gedanken nachgehen und nicht die Möglichkeit haben, sich in den Ratschluss Gottes hineinfügen zu lassen. Nur da, wo wir bereit sind, vor dem Angesicht Gottes des Herrn, der mit uns den Bund am Kreuz auf Golgatha schloss, einzufinden, mit ganzem Herzen die Worte des Bundes zu hören, die Verheißungen im Glauben aufzunehmen, sie zu bewegen und zu bewahren. Nur da wird der Herr seine Gemeinde bauen können. Möge es nicht als parteiisch angehört oder angesehen werden, sondern aus göttlicher Sicht betrachtet, müssen auch wir die Dinge in dieser Zeit beurteilen. Gott schenke es mir und uns allen und all denen, die in der Zerstreuung leben, dass wir der Worte seines Bundes eingedenk werden, dass wir bereit sind, alles eigene Tun zu unterlassen, um an dem göttlichen Tun Anteil zu haben, dass er gemäß seinem Worte in diesen Tagen zum Abschluss bringt. Alle, in deren Herzen Gott eine solche Entscheidung wirken kann, werden Anteil daran haben. All unsere Halsstarrigkeit, all unser Murren, all unsere eigenen Wege, alle Widerspenstigkeit wird dann vergessen sein. Und Gott wird des Wortes und des Volkes seines Bundes zugleich eingedenk sein. Heute hat der Herr durch dieses Wort, das ich eigentlich gar nicht bringen wollte oder vorhatte zu bringen, zu uns allen ganz deutlich gesprochen. Heute ging es um das Werk Gottes in dieser Zeit. Wohl dem Menschen, der das erkennt und der nicht in seinem Herzen denkt, damit hat er jetzt mich gemeint. Großer Gott, an dieser Stätte Und an diesem Punkt möchte ich aufhören und dich darum innigst bitten, lass alle, die zu deinem Volke gehören, erkennen, dass hier niemand im eigenen Namen oder in eigener Sache spricht, sondern dass du, o Herr, in deinem Namen, in deiner Sache, zu deinem Volke, durch dein Wort und durch deinen Geist redest. Herr, die Herzen sind inzwischen verhärtet worden. Und ich bitte dich, o Gott, mache sie weich durch eine gnädige Heimsuchung einer wirklichen Geistesausgießung, die vom Feuer Gottes begleitet ist. Herr, lass deinen Geist auf deine Gemeinde fallen. Treuer Herr, segne uns und segne alle, die dich und dein Wort liebhaben. Mögen wir gemeinsam als dein Volk die Lektion aus diesem Wort Gottes gezogen haben. Herr, ich beuge mich vor dir, wo ich unbedacht etwas gesagt haben sollte. Mein Gott, ich bitte dich für mich selber, für mein ganzes Haus, für deine ganze Gemeinde, Herr, für alle, die den Kelch des Heils geschmeckt, die herausgeführt wurden. O Gott, habe Erbarmen und schenke auch Gnade, dass gehört wird, was du gesagt hast, und dass ein jeder begreift, in welch einer Liebe du mit uns sprichst und wie gut du es mit uns meinst. Treuer Herr, gedenke deines Bundes und deines Volkes. Sieh uns durch das Blut der Versöhnung, durch das Blut des Lammes an. Vergib, reinige und heilige. Rechne absolut niemandem auch nur das Geringste an. Herr, lass uns am Abschluss der Gnadenzeit einen Gnadenerlass, eine Zeit der Erquickung und der Barmherzigkeit Gottes empfangen, so allumfassend, so tief dringend, alles ordnend und in den rechten Stand versetzend, Herr, damit dir Ehre bereitet und dein Wort als wahr bestätigt wird. Ich danke dir, dass es so sein wird, denn du hast es gesagt. Und ich murre nicht, sondern glaube dem Wort deiner Verheißung. Ich danke dir dafür und bitte dich, segne uns und dein gesamtes Volk aus dem Reichtum deiner Gnade. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.